ein Geheimnis dieser Beziehung war, dass wir immer ein gemeinsames Büro hatten und bis heute schlafen wir in Doppelzimmern. Also wir haben, das ist wirklich schräg, also es ist immer gewöhnungsbedürftig, auch für unser Reisemanagement. Ich wollte wirklich wieder im Doppelzimmer, ja.
Clubcast, der Podcast der Marketingclubs. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Clubcast. Heute aus dem Marketingclub Köln-Bonn. Mein Name ist Irene Schönmann und ich hatte die große Freude und vor allem Ehre, unsere Highlight-Veranstaltung im Oktober mit einem Gast zu moderieren, der die Werbewelt nicht nur geprägt, sondern sie komplett neu gedacht hat. In dieser Episode erwartet euch eine pointierte Auswahl des Abends, eine inspirierende Q&A, Blicke hinter die Kulissen legendärer Kampagnen und ein exklusives Interview, das den kreativen Motor unseres Gastes hörbar macht für euch. Kurzum, das Beste kondensiert, aber mit Raum für Gedanken, die absolut nachhallen. Und jetzt zu unserem Gast. Es gibt Persönlichkeiten in der Werbung, die Marken prägen, Kampagnen erschaffen und Branchen verändern. Und dann gibt es Jeremy von Matt. Er hat nicht nur Werbung gemacht, er hat sie neu gedacht, herausgefordert und gar revolutioniert. Mit legendären Kampagnen hat er bewiesen, dass Werbung mehr sein kann als ein gefälliges Design. Denn sie ist Haltung. Gemeinsam werfen wir einen Blick hinter die Kulissen dieses kreativen Kopfes, auf seinen Weg, sein Denken und, wie er selber auch sagt, sein Vermächtnis. Und wir sprechen über sein neues Buch, den Spiegel-Bestseller am Ende. Es ist ein Werk, das Bilanz zieht, Perspektiven öffnet und zum Nachdenken anregt. Und nun viel Freude beim Zuhören und jetzt Bühne frei für Jeremy von Matt. Jeremy, vielen Dank. Das mit dem Buch und dass du so schnell Bestsellerplatz eingenommen hast, ist das endlich so ein Punkt, wo du sagst, jo, da bin ich jetzt mal zufrieden?
Nee, eben nicht. Das ist wirklich tief in mir drin, diese komische Unzufriedenheit. Und natürlich auch stressig, weil hättest du mir vorher gesagt, was hältst du davon, wenn du es schaffst, in die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen? Und das ist ja, Spiegel-Bestsellerliste ist schon ein gutes Maß, weil wenn man da mal drin ist, darf man sich ein Leben lang Spiegel-Bestseller-Autor nennen. Man kann jedes dumme Buch, was man noch rausgibt, also egal wie schlecht es ist, steht dann vorne so ein Sticker drauf, vom Spiegel-Bestseller-Autor. Also das heißt, da hätte ich gesagt, ja super, super. Und als es dann so aussah, als könnte das was werden, dachte ich, okay, ich will aber einstellig. Und es wurde dann Platz 6. Also, und ich bin dann doch jemand, der sagt, was hätte ich machen müssen, dass es Platz 5 wird oder 4 oder sowas. Aber ich war dann 3 Wochen in der Liste. Warum nicht 4 oder 5 Wochen? Und so. Also ich bin leider da schon ein bisschen unersättlich. Mhm. Man darf Unzufriedenheit nicht mit Unglück gleichsetzen. Also ich bin ein glücklicher Mensch, also in meiner Unzufriedenheit.
Na, ein Glück. Aber bevor wir vielleicht über dein Buch sprechen, erlaube mir noch eine persönliche Frage. Wenn du ab heute zurückblickst, gibt es dort Momente, wo du denkst, na, da war mein Ungehorsam vielleicht zu kreativ?
Natürlich. Also es gab sehr viele Sachen, die übertrieben waren, die auch interessanterweise, es gibt sehr viele Ideen, die damals sehr gut ankamen, die Begeisterung erzielt haben, die auch erfolgreich waren, die man heute nicht mehr machen könnte und auch nicht mehr machen würde. Also die Befindlichkeit hat sich schon sehr verändert. Das fiel mir auf, als ich vor einiger Zeit mal in alten Sixt-Motiven gewühlt habe, weil ich was suchte und viele dieser wirklich frechen, provokanten Motive von vor 20, 30 Jahren, da bin ich froh, wenn die Presse die heute nicht mehr entdeckt, weil vor dem heutigen Hintergrund hochpeinlich, muss ich sagen. Selbst das beliebteste aller Motive war ja das mit der Angela Merkel.
Haben wir heute hier auch gehabt.
Genau, aber selbst das würde heute wahrscheinlich zur Frage führen, darf man eine Frau auf ihre Frisur reduzieren. Entsprechend langweilig ist viel Werbung auch geworden, muss ich sagen, weil man schon mit so einem Drehzahlbegrenzer an die Bewertung rangeht und bei jeder Idee erstmal sich fragt, welche Gefühle könnten damit verletzt werden.
Also würdest du sagen, war Werbung in den 90er Jahren ehrlicher?
Das sowieso. Ich behaupte, dass die 70er, 80er, 90er Jahre die ehrlichste Zeit der Marketingkommunikation war, weil vorher war es so, also erstens gab es vorher nicht so viel Regeln für Werbung, also er konnte Werbung noch hemmungsloser übertreiben, also die war noch nicht so unter dem Fokus des Gesetzes, und dazu kam, dass der Verbraucher, die Verbraucherin, die waren auch viel weniger aufgeklärt, sondern ich weiß noch, als ich in die Werbung kam, da galten wir Werber noch als geheime Verführer, die mit undurchsichtigen Tricks versuchen, Leute irgendwie zu wünschen, zu stimulieren. Aber mit der zunehmenden Aufklärung der Verbrauchenden wurden die 70er, 80er, 90er Jahre eine sehr ehrliche Zeit der Werbung, weil Werbung war auch immer in den Jahren auch immer klar erkennbar als Werbung. Und der Höhepunkt war, wenn man so will, dass in den 80er und 90er Jahren Menschen Geld ausgegeben haben, um sich im Kino 1,5 Stunden lang die Kannrolle anzudrucken. Das ist ja heute undenkbar. Also das würde ja niemand machen. Sprich, das war eine schöne Zeit der Werbung, da habe ich Glück gehabt. Und inzwischen ist natürlich eine Unehrlichkeit reingekommen durch die Intransparenz, durch viele Werbeformen, jetzt Content Marketing, wo man nicht mehr weiß, ist der Testbericht von Siemens oder von Miele gesponsert? Freut sich der Influencer in dem Hotel so über den Pool, weil er dort seit 3 Wochen umsonst wohnt? Oder kann man da wirklich gut schwimmen? Also ich finde, Werbung ist deutlich intransparenter geworden.
Okay, interessant. Du sagtest auch, wie auch der Vortragstitel heute lautet, Kreativität ist ungehorsam. Na, also ich denke, wir, die meisten, die aus der Branche kommen, die wissen, was du meinst. Aber dennoch gibt es in vielen Agenturen und Marketingabteilungen die sogenannten Angsthasen, die am Entscheidungstisch sitzen. Wie schafft man das, also aus deiner Sicht, eine Kultur zu bauen, in der Regelbruch erlaubt ist oder sogar gewünscht ist?
Also meistens schafft man es nicht. Also ich muss schon deutlich sagen, dass man als Kreativer mit hohem Ausschuss leben muss. Also ich darf nicht an die Ideen denken, die wir alle schon hatten oder die ich alle schon hatte, die irgendwo das Licht der Welt nicht erblicken konnten, weil sie eben irgendwo in einem dieser Meetings hängen geblieben sind. Was schon wichtig war für unsere Agentur war letztlich schon Haltung. Ja, also, dass wir uns jetzt nie verbogen haben für den schnellen Euro und sicher auch, dass wir bis heute unabhängig sind. Also, dass wir nicht nach irgendwelchen Wachstums- oder Renditezielen beraten müssen, sondern wirklich selbstständig beraten können. Also, ich glaube, das ist fast die Voraussetzung, um wirklich so herausragende kreative Produkte zu machen.
Okay, du hattest das gerade selber schon angesprochen. Ich glaube, viele haben sich das auch gefragt. Weshalb seid ihr bis heute unabhängig geblieben als Agentur? Und warum seid ihr nie ins Ausland gegangen, wie es so viele getan haben?
Wir sind heute im Ausland. Wir sind heute in Korea, in China, in Los Angeles, in London und in Stockholm und so weiter. Aber wir haben uns lange nicht getraut, also mein Partner und ich. Und es hat einen ganz dummen Grund. Ich kann kein Englisch und er auch nicht. Also beziehungsweise ich kann es schon, aber ich habe in meiner gesamten Schulzeit da im Kloster und so weiter, ich habe keine einzige Stunde Englisch gehabt, sondern nur Latein und Griechisch. Höchste Fehlinvestition meines Lebens. Und dann irgendwie so ein bisschen Französisch. Das heißt, mein Englisch ist so, dass ich mich nicht damit wohlfühle. Und mein Partner kann slightly besser, aber so richtig eben auch nicht. Und dazu kam eben, dass ich ein ängstlicher Mensch bin. Und aus heutiger Sicht finde ich sehr traurig, dass wir große Chancen nicht genutzt haben, weil wir hatten ja mit großen deutschen Kunden zu tun, also vor allem Automobilkunden, die natürlich international vertrieben waren, also zum Beispiel BMW oder vorher Audi und so. Und wir hatten ja das Vertrauen der Zentrale. Das heißt, es gab mehrere Gelegenheiten, mal so einen Schritt zu wagen, haben aber nie gemacht. Jetzt seit 16 Jahren haben wir einen neuen CEO, der kann super Englisch, kann übrigens auch Französisch und so. Und der hat jetzt dieses Internationale vorangetrieben.
Und weshalb seid ihr unabhängig geblieben, also nie verkauft?
Um die Firma zu schützen. Also einfach um die Firma zu schützen, weil wir überzeugt davon sind, dass ein Verkauf eine Kreativkultur zerstört. Nicht unbedingt im ersten Jahr, weil oft ist es ja so, wenn dann so eine Kreativperle gekauft wird von einem Network, dann werden die ja erstmal mit Samthandschuhen angefasst, also im ersten Jahr, im zweiten auch noch. Und dann kommt irgendwie ein Krisenjahr und dann geht's los. Und dann greifen die Börsenmechanismen. Und das tut einer Kreativkultur nie gut. Und natürlich gab's von Anfang an, es gab immer wieder mal Angebote oder Anfragen und sogar auch Gespräche. Es gab sogar schon einen Kaufversuch, bevor wir überhaupt gegründet haben. Als wir nur verkündet haben, dass wir gründen, wollte sich schon jemand beteiligen. Und da haben wir auch immer wieder mal zugehört, weil es ist ja schön, mal den Marktwert zu, irgendwie so eine Zahl ist ja was Schönes, auch wenn man sie dann nicht nimmt. Unser Prinzip war immer, ich möchte es mal salopp ausdrucken, küssen gerne, Petting auch okay, aber wir lassen uns nicht ficken. Sprich, gemeint war, also jetzt Zusammenarbeit gerne, Beteiligung auch möglich, aber Übernahme no way. Das war okay. Das Prinzip.
Nun, du hast vorhin über Partnerschaften gesprochen, auch über Holger Jung und wie wichtig die Partnerschaft auch zwischen euch war und bis heute ist. Zu Partnerschaften oder anders gesagt, zu tollen Agenturen gehören ja auch irgendwie Kunden. Und zu diesem Thema, und darauf habe ich mich echt schon richtig gefreut, wir haben eine Überraschung für dich.
Oh.
Wir haben eine Überraschung für dich. Wir haben all unseren Mut zusammengefasst und haben uns Gedanken gemacht und es ist uns sehr gelungen. Und deshalb haben wir für dich was mitgebracht. Es ist ein Video.
Lieber Jean-Rémy, es freut mich, dass du so ein spannendes Buch geschrieben hast. Und es ehrt mich natürlich, dass ich in dem Buch eine Rolle spiele. Ich glaube, das kommt daher, dass wir ja jetzt 40 Jahre zusammenarbeiten. Etwas unglaublich Ungewöhnliches. Ich denke, in der Werbebranche gibt es kaum eine Partnerschaft, die so lange angedauert hat. Und ich sage bewusst Partner. Wir hatten niemals eine Beziehung zwischen der Firma zu Kunden, sondern es war ein enges, intensives Zusammenspiel. Du bist sozusagen aus dem Nichts zum erfolgreichsten Werber Deutschlands und vielleicht Europas aufgestiegen. Wir sind zum erfolgreichsten Autovermieter in Europa aufgestiegen. Wäre nur möglich gewesen, dank deiner Arbeit. Sixt's Werbung wurde ikonisch. Und lieber Jean-Demy, Kreativität, das lernt man nicht. Man ist kreativ und man muss das in sich haben. Ich würde sagen, Intelligenz, die Spaß macht. Und ja, wir hatten miteinander immer Spaß. Wir haben die Sache nie todernst genommen. Und ich glaube, das ist ein bisschen typisch für deine Werbung. Sie hat immer Humor und immer ein bisschen Augenblinzeln an. Ja, deine Vorschläge brauchten Mut. Und Kreativität heißt ja auch, dass man Sicherheiten aufgibt und auch das Unmögliche wagt. So haben wir zusammen ja Werbung gemacht, die ja teils bis an die Grenzen ging. Ich möchte Beispiele hier jetzt gar nicht nennen. Ja, da würde ich ja auch stundenlang sprechen, was wir an erfolgreicher Werbung und nicht erfolgreicher Werbung gemacht haben. Aber wichtig war, wir haben uns gut verstanden und wir brauchten nicht Herren von schlauen Ratgebern, sondern die Entscheidungen fielen meistens recht spontan. Ja, lieber Jean-Remy, ich könnte ja viele Werbungen, aber eine geht mir gerade durch den Kopf. Jedes Jahr haben wir unsere Hauptversammlung mit vielen Hunderten von Aktionären. Und du hattest die Idee, wir legen auf dem Pult der Aktionäre Beethovens 9. Hymne, in Beethovens 9. die Ode an die Freude. Und du hast das umgetextet in die Ode an die Dividende. Und tatsächlich etwas Unglaubliches passiert. Ich glaube, das gab es in deutschen Hauptversammlungen noch nie. Die Aktionäre standen tatsächlich auf, Hunderte von Aktionären, und sangen die Hymne an die Freude. Das war unvergesslich und zeigt, wie du denkst. Ja, lieber Jean-Remy, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Aber ich denke, wir werden noch viele, viele Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit haben. Danke dir, Jean-Remy.
Sehr rührend, sehr rührend.
Ich hatte zu Beginn den Mut gefasst und habe dem Alexander Six, seinem Sohn, eine E-Mail geschrieben, ohne dass ich die E-Mail kannte, und habe wirklich ganz nett formuliert und habe eine zweite E-Mail vorbereitet, und die war an die Frau Dr. Angela Merkel. Und beide E-Mails habe ich verschickt. Von Alexander Sixt innerhalb 10 Minuten eine Antwort bekommen, der sagte, jo, mein Papa macht das total gerne. Und dann bekamen wir dieses Video und er hat dann geschrieben, naja, wenn ihr das kürzen wollt, sagt Bescheid, wir kürzen das. Und wir haben das ein bisschen intern diskutiert und dann habe ich gesagt, nein, das kürzen wir nicht. Das ist so rührend, das ist so herzergreifend, wie er das auch so beschrieben hat. Also ich bin sehr emotional behaftet, mir kamen auch ein paar Tränchen. Ich dachte, boah, wie geil ist das denn, wenn ein Kunde so etwas sagt. Und deswegen möchte ich schon gerne von dir wissen, wie schafft man so eine Partnerschaft, 40 Jahre mit einem Kunden? Wie geht das?
Interessant an dieser Partnerschaft war also nicht nur die Länge, sondern sie war sehr, sehr lange total sachlich. Also da war 30 Jahre lang, gab es nie ein persönliches Wort. Also ich habe nie, wenn ich nach München geflogen bin, meistens fanden die Meetings in München statt, habe ich nie gefragt, irgendwie waren Sie schon im Urlaub, wie geht's Ihnen denn oder so, und er mich auch nicht, sondern man hat sich die Hand geschüttelt, hat sich hingesetzt und über Ideen gesprochen. Und erst nach 30 Jahren hat er mir im Flugzeug über Zypern das Du angeboten, also nach 30 Jahren, das kam dann wie ein Geschoss. Ich dachte, was denn jetzt los? Ich dachte, mit der Maschine stimmt irgendwas nicht. Und ich muss sagen, also wie man das macht, einfach durch unermüdliches Dranbleiben, unermüdlich gute Ideen. Und Herr Sixt war kein anspruchsloser Kunde, muss ich sagen. Also er war schon immer schöner Druck drauf. Herr Sixt hat es wirklich verdient. Er ist, neben meiner Mutter ist er die Hauptperson im Buch. Also Erich und Edith spielen in dem Buch eine ganz wichtige Rolle. Und das sind auch sehr schöne Anekdoten von ihm. Im Buch ist er eben der Prototyp eines Warum-nicht-Menschen, der bei jeder Idee erstmal warum nicht fragt und nicht ja, aber.
Ah, toll.
Anders als Angela Merkel. Angela Merkel hat nicht geantwortet.
Doch.
Auch?
Doch, ich habe tatsächlich auch aus dem, Sie persönlich nicht, aber aus Ihrem Büro eine Antwort bekommen. Wir sollen einen ganz, ganz herzlichen Gruß dir hier lassen von der Frau Dr. Angela Merkel. Und sie hätte sehr, sehr gerne eine Videobotschaft geschickt. Allerdings darf sie das nicht. Wenn sie es getan hätte, hätte sie dadurch das Tor geöffnet, das bei allen Veranstaltungen tun zu müssen. Und das kann sie nicht. Aber ganz liebe Grüße soll ich dir ausrichten.
Ja.
Ich hätte doch gerne noch mal ein, zwei Fragen zu deinem Buch. Ich habe es gelesen und viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Aber was ich mich von Beginn an gefragt habe, das Motiv deines Buches. Es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von dir. Das ist ein recht aktuelles Foto, nehme ich an, was fürs Buch entstanden ist.
Unbehandelt. Ich behandle keine Bilder.
Okay, aber du hast die Augen geschlossen. Ist das einfach so passiert oder gibt es eine Botschaft, die der Künstler uns damit mitteilen möchte?
Nein, das ist so fast ein bisschen Zufall. Das Bild stammt aus einem Shooting. Eine Fotografin in Hamburg wollte ein Porträt von mir machen. Und ich war damals so ein bisschen genervt, weil es wurden so viele Fotos von mir gemacht. Und ich habe gesagt, es gibt schon genügend Bilder. Und sie sagt, ja, kannst du nicht kommen? Habe ich gesagt, doch, okay, dann komme ich, aber nur unter der Bedingung, dass ich die Augen nicht öffnen muss. Und sie hat gesagt, ja, musst du nicht öffnen. Aber sie dachte, es ist ein Spruch von mir. Und dann bin ich da hingegangen und mit geschlossenen Augen war ich da vor der Kamera. Und nach 2-3 Minuten sagt sie so, jetzt mach mal die Augen auf. Habe ich gesagt, nee. Und es gibt, also von diesem Shooting gibt es nur Bilder mit geschlossenen Augen. Und das hat keinen bestimmten Zusammenhang mit dem Buch, sondern ich wollte irgendein Foto aufs Cover bringen und ich dachte, es ist ein bisschen provokant, es passt ganz gut zum am Ende, es passt ganz gut zu Gedanken, die man sich am Ende macht. Und ich wollte eigentlich, auf dem Rückdeckel ist ein Kinderbild und ich wollte eigentlich das Kinderbild vorne haben. Da hat mich aber der Verlag dann überredet, das anders zu machen.
Apropos Verlag, also ich habe von deinem Verlag gehört, dass es mittlerweile einen Nachdruck gibt von dem Buch. Wie ist das mit dem Titel? Bist du mit dem Titel zufrieden oder warst du geneigt, den Titel wieder zu verändern, weil du unzufrieden warst?
Das ist bei mir so. Also das heißt, die zweite Auflage hat schon relativ viele Änderungen im Text. Der Titel ist erstmal so geblieben. Den ändere ich bei der dritten Auflage dann. Ich kann keinen Text zweimal lesen, ohne ihn verändern zu wollen. Es geht einfach nicht. Also das heißt, ich bin immer irgendwie in der Verbesserung, in der Optimierung. Ich finde dann immer noch ein Wort, was besser passen würde, was formal besser aussieht. Mit am Ende komme ich ganz gut zurecht, muss ich sagen. Weil es ist provokant und letztlich ist es ja ein autobiografisches Schlusswort. Also ich habe nicht vor, noch ein weiteres Buch zu schreiben. Und da fand ich am Ende passend.
Und wie hast du die Lektoren ausgewählt? Nach welchen Kriterien, die dich ja am Ende ja bewerten durften?
Das hat der Verlag gemacht, weil der hat ja den Zugriff gehabt auf die Lektoren. Und was eben gut war, diese Lektoren waren ja alles keine Werbe- oder Marketing-Leute. Also die waren halt ganz normale Lektoren, die es gewohnt sind, Bücher zu lesen. Und das waren dann drei Frauen und 3 Männer. Und was ich dann aber noch selber gemacht habe, ich habe nach der Jurierung der Lektoren, also nach der Profi-Jurierung, habe ich nochmal 12 befreundete Autoren und Autorinnen gefragt, ob sie nochmal die besten Kapitel, also die besten 30 lesen, also dem wollte ich nicht alles zumuten, sondern die besten 30 und mir ihre Favoriten nennen. Und da waren dann schon drunter, also Frank Schätzing hier aus Köln war dabei und Eckhard von Hirschhausen, Nele Neuhaus und Langenscheid und also da waren einige sehr bekannte Autoren und die haben mir dann ihr Lieblingskapitel genannt und da kam dann wirklich von den 12 haben 6 oder 7 dieses erste Kapitel, also dieses 9,6, wo ihr mir vorhin so nett Applaus gegeben habt, das fanden die am besten. Und da habe ich dann noch ein bisschen geruckelt an dem.
Welches war dein Lieblingskapitel? Hattest du eins?
Ja, das war weit hinten. Aber man liest sich ja ganz anders selber.
Also ja, klar. Gut, bevor wir jetzt zu den Publikumsfragen kommen, ich bin auch schon ganz gespannt und neugierig, Jeremy, ich habe noch eine Frage. Bist du dir eigentlich dessen bewusst, dass, ich würde mal tippen, so 80% der Gäste heute hier etwas gemeinsam haben mit deinen Eltern? Du darfst nur Ja oder Nein sagen.
Nein.
Nein, okay. Ich habe mich nämlich so amüsiert, darf ich mal kurz was vorlesen aus deinem Buch? Und zwar fängt das direkt zu Beginn, das sind wirklich die ersten zwei Sätze, da habe ich mich schon total amüsiert. Und zwar in deinem zurückblickenden Vorwort, ich lese das einmal kurz vor, dann werdet ihr das alle wissen. Ich bin 1952 in Brüssel geboren. Skorpion wie meine große Schwester und mein großer Bruder und mein kleiner Bruder. Ist das ein Zufall? Dorothee hatte einen Anfangsverdacht und rechnete zurück. In allen vier Fällen landet sie im Karneval. Denn unsere beiden Eltern mit Leidenschaft feierten. Hat Schunkeln zu unserer Zeugung inspiriert? Vielleicht der Ententanz? War Alkohol im Spiel? Viel. Ich finde das überragend.
Meine Mutter kommt aus Eupen. Ist bei Aachen, belgische Seite. Ja. Und daher kam ihre Karnevalsbegeisterung.
Hervorragend. Wir haben hier zwei Kolleginnen mit einem Mikrofon in der Hand. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen und auch die Fragen im Chat. Die werden wir jetzt hier gleich sehen. Da werde ich mal drauf eingehen. Guck mal, der Ingo hat sich als allererstes gemeldet. Das habe ich gesehen.
Du hast vor rund 20 Jahren gesagt, Blogs sind die Klowände des Internets. Die erste Frage wäre, wie siehst du das heute? Und die zweite ist, warum hast du dich damals dafür entschuldigt?
Zwei wirklich sehr gute Fragen. Diesem Shitstorm, den ich damals erleben durfte, ist auch ein Kapitel gewidmet mit dem Titel Mein schönster Shitstorm. Und ich muss sagen, ich habe mich ja 50 Jahre lang habe ich mich ja um Formulierungen bemüht, die es in die Welt schaffen. Und mit einer bin ich in der New York Times gelandet. Das war diese Formulierung. Also einmal war ich in der New York Times mit diesem Zitat. Mein Fehler war damals das Wording Blogs, weil gemeint war Kommentare in Foren und Blogs, also die Kommentarspalten in Blogs und Foren, meinte ich, und nicht Blogs an sich. Das habe ich aber irgendwie nicht präzisiert. Also ich habe dann gesagt, Blogs sind die Klowände des Internets, gemeint waren aber die Kommentarspalten. Und ich finde, dieser Inhalt, also dass Kommentare die Klowände des Internets sind, stimmt leider Gottes heute mehr denn je. Also es ist immer mehr zum Problem geworden, immer mehr häufiger diskutiert worden. Das heißt, zum Inhalt stehe ich nach wie vor, aber es war halt blöd, Blogs zu nennen. Es war einfach unpräzise. Und zum Thema Entschuldigung auch ganz interessant, weil ich habe ja viele Shitstorms erlebt und ich beschreibe im Buch auch, dass der kreative Mensch ist von Geburt an Shitstorm gefährdet, weil Kreative leben gefährlich, was Wahrnehmung, weil Kreative eben Dinge erzählen, die kontrovers sein können oder kontrovers ankommen, Regeln brechen und so weiter. Und meine Überzeugung ist eigentlich, dass man auf Shitstorms nicht reagieren sollte. Also ich glaube, meistens ist es schlauer, man geht in Deckung und verhält sich einfach eine Zeit lang ruhig, bis das Schöne an Shitstorm ist, die gehen ja immer, die ziehen sehr schnell vorbei. Es gibt allerdings auch die umgekehrte Theorie, man sollte nach einem Shitstorm möglichst viele Meldungen platzieren, den Shitstorm bei Google auf die zweite Seite zu kriegen. Also das funktioniert auch, ist ein bisschen risikohafter, wenn es nicht gelingt. Aber ich habe dort eigentlich dann erlebt, ich habe mich dann entschuldigt und hätte ich eigentlich nicht machen sollen.
Okay. Mirko hatte sich auch direkt zu Beginn gemeldet, habe ich gesehen.
Danke sehr. Ich habe mal zwei Fragen. Und zwar, hattest du gerade einmal ganz kurz den Begriff Krise erwähnt im Zusammenhang mit Netzwerken. Wie geht ein Kreativer, der ja auch in deinem Fall, du bist ja auch Unternehmer, als Agenturinhaber, wie geht ein kreativer Unternehmer mit einer Krise um? Und die zweite Frage wäre, Thema KI, stürzt die KI die Agenturszene in eine Krise? Und wenn ja, wie kommt sie da wieder raus?
Das eine zum Thema Krisen gibt's übrigens auch. Also ein Kapitel befasst sich mit Krisen und dass ich die Krisen unseres Unternehmens, also in der Regel waren das markante Kundenverluste, also große Kundenverluste. Einer war besonders heftig, da hatten wir Mercedes, haben wir die weltweite Kommunikation gemacht. Und als das weg war, da ging es um 250 Arbeitsplätze. Aber ich muss sagen, das Erlebnis, eine Krise zu überstehen, es gibt nichts Geileres. Also das heißt, weil darum möchte ich diese Krise und auch andere Krisen, ich möchte keine missen, weil rauszukommen aus einer Krise eben dadurch, durch Demut, durch Fleiß, durch dranbleiben, ist ein unglaublich schönes Erfolgsgefühl, weil nachdem wir eben dieses Mercedes-Drama gut überstanden haben, fühlte ich mich als Firma unkaputtbar. Ich dachte, wir haben das überlebt, jetzt kann überhaupt nichts mehr kommen. Also das heißt, ich fühlte mich so stark wie nie. Insofern waren Krisen für mich immer eben etwas Positives. KI hat natürlich sehr, sehr viele Aspekte. Einerseits habe ich den Optimismus, dass die Arbeitswelt wird sich nicht so leicht komplett ersetzen lassen, sondern die Arbeitswelt wird wieder Unterschiede finden, die nur der Mensch machen kann. Also da bin ich ziemlich sicher. Welche kann ich aber noch nicht sagen. Ich glaube, dass ähnlich wie bei der Digitalisierung gilt, was Darwin gesagt hat, überleben werden die, die sich am schnellsten anpassen. Und man muss sich mit diesem Thema sofort und intensiv beschäftigen. KI ist natürlich Fluch und Segen, aber erstmal ist es Segen. Also zunächst erlebe ich KI als der perfekte Assistent. Also der perfekte Assistent, der ist fleißig, der ist günstig, der schläft nie, der zickt nicht rum, sondern der hilft extrem. Und das Blöde an Assistenten, die so überqualifiziert sind, ist, die wollen deinen Job. Also irgendwann sind die nicht mehr mit der Assistentenrolle zufrieden, sondern die wollen dann übernehmen. Also das ist die Herausforderung, die auf uns zukommt. Aber im Moment ist es natürlich, ist KI erstmals arbeitserleichternd.
Thomas, du hattest, als ich habe das versucht, das so ein bisschen im Blick zu behalten, wer in welcher Reihenfolge. Thomas war auf jeden Fall.
Das Thema KI ist ja für uns als Agenturen allgegenwärtig. Also ich glaube, ich beschäftige mich 50% meiner kompletten Arbeitszeit ausschließlich mit diesem Thema und wie ich meine Agentur dahingehend verändern muss. Was würdest du sagen, um jetzt einfach einen Schritt weiter zu gehen, ist es wirklich nur ein Assistent, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, oder ist es eigentlich ein kompletter Paradigmenwechsel, in dem wir uns eigentlich befinden und es sicherlich vielleicht doch den einen oder anderen...
Natürlich, da hast du recht. Es ist ein Paradigmenwechsel und das Bild des Assistenten passt nur für praktisch das erste praktische Erlebnis, was man mit KI hat. Also die Begeisterung, dass man sich jeden Text erstmal schon vorschreiben lassen kann, dass man beim Ideensuchen nicht lange vor einem weißen Blatt sitzt, sondern sofort mal die KI fragt und schon mal erste 10 Inspirationen hat, die ganz gut sind. Also das erste Erlebnis ist toller Assistent. Aber natürlich ist KI viel mehr und viel, viel tiefgreifender. Und also darüber zu diskutieren ist praktisch abendfüllend. Ja. Und das Netz ist voll von diesen Diskussionen. Und natürlich fällt auch mir keine abschließende Wahrheit ein. Also ich muss sogar zugeben, dass ich ein bisschen froh bin, dass ich diese Herausforderung nicht lösen muss.
Gut, bitte.
Wie schafft man es mit einem Partner, da war ja gerade im Bild, so lange zusammenzuarbeiten? Das gelingt nicht vielen in der Branche.
Da bin ich ganz froh um die Frage, weil die berührt einen Punkt, den ich vorhin loswerden wollte, der mir aber nicht eingefallen ist. Vieles in meinem Leben, insbesondere auch in meinem Erfolg, ist pures Glück. Also es ist wirklich Glück. Natürlich kommt auch da und dort mal ein bisschen Pech dazu, aber die großen Dinge sind glücklich verlaufen. Den Herrn Six zu treffen mit, da war ich junger Kreativer, also war ich vor über 40 Jahren, da war ich Anfang 30, das war einfach Glück, weil es hätte ja so ein Zufall, dass wir zueinander kamen. Hätten wir nicht zueinander gefunden, hätte ich diese Geschichte gar nicht gehabt, hätte andere Geschichten, aber halt nicht diese tolle Geschichte. Und genauso einen Partner zu finden, der bis heute mit mir wie ein Bruder funktioniert, wo man sich ergänzt, gegenseitig sich nie Neid entwickelt hat, sondern immer, jeder war immer froh, dass es den anderen gab. Und ein Geheimnis dieser Beziehung war, dass wir immer ein gemeinsames Büro hatten, mit dem Vorteil, dass in einem Raum lässt man Konflikte nicht stehen. Also wenn man sich gegenüber sitzt und man hat einen Konflikt, und wir hatten in der Sache natürlich viele Konflikte, aber man lässt es nicht stehen, sondern es wird dann immer ausdiskutiert. Und bis heute schlafen wir in Doppelzimmern. Also wir haben, das ist wirklich schräg, also sind wir gewöhnungsbedürftig, auch für unser Reisemanagement. Ich sage, wollte ich wirklich wieder im Doppelzimmer? Ja. Also wir reisen nicht mehr so viel, aber wenn wir verreisen, immer Doppelzimmer. Und das hatte zu Gründungszeiten ganz pragmatischen Grund, weil wir wollten Geld sparen und wir sind dann immer zu so Akquisitionstouren gestartet und dann wollte man natürlich nicht zu viel Geld ausgeben. Aber als wir dann eben zu Geld kamen oder als Geld dann nicht mehr das Problem Nummer eins war, haben wir gesagt, warum sollen wir diesen Brauch aufgeben? Weil wir haben uns ja immer gut verstanden und wir konnten uns immer dann nochmal abstimmen und so. Und so funktioniert diese Partnerschaft. Also das ist, aber es ist Glück. Also so jemanden zu treffen, dann auch bei einer Scheidung, großartig.
So, wir haben eine Frage im Chat, habe ich vorhin schon gesehen. Du hattest als siebte Regel, wir golfen nicht. Wie wichtig erachtest du Netzwerk fürs Business heutzutage?
Tatsächlich wichtig. Also wichtig jetzt LinkedIn bei der Jobsuche oder eben auch umgekehrt beim Recruitment. Also alle Möglichkeiten des Netzes zu nutzen, sprich im Internet Netzwerken, halte ich für sehr wichtig. Veranstaltungen. Ich hatte einen Wettbewerber, der ist dann irgendwann aus der Branche, aber das war ein sehr guter Wettbewerber, denn der sagt euch vielleicht noch was, Sebastian Turner, toller Typ, ja, hochintelligent und so weiter. Und wir haben natürlich immer die gleichen Veranstaltungen versucht. Und ich habe immer bewundert, wie der ständig mit seinen Visitenkarten da rumlief. Also mir wäre das peinlich gewesen, aber der hat da so wunderbar Kontakte geknüpft.
Gibt es weitere? Ja, liebe Ute.
Ja, Ute Poplaber von der DDB, wir haben ja alle ein Problem mit dem Nachwuchs. Ich hätte eine Bitte an dich. Was würdest du heute einem jungen, kreativen, wilden Texter empfehlen? Sollte er noch in die Werbung gehen oder nicht? Und falls du sagst nein, dann hat sich's erledigt. Und wenn du sagen würdest ja, dann würde ich mich über einen Grund freuen.
Auf jeden Fall ja. Ich weiß nicht, ob ich es Werbung nennen würde oder auf Werbung beschränken würde, aber ich glaube, die Kreativindustrie und auch Marketingkommunikation ist nach wie vor hochspannend. Also ich würde heute natürlich mit einem ganz anderen Mindset und mit einer ganz anderen Befüllung, ich würde auch wieder in die Branche gehen. Also jetzt, was unschön ist, ist, dass KI
natürlich gerade diese Jobs als erstes klaut. Also die, wenn man so will, eben Assistentenjobs, also die Routinetätigkeiten. Also das, was zum Beispiel ein Junior-Texter bisher gemacht hat, das kann KI natürlich besser. Und auch ein Grafiker und so. Also das ist eine unschöne Geschichte, dass der Arbeitsmarkt als erstes an dieser Stelle leidet und nicht bei der Digitalisierung war es irgendwie anders. Also da sind eher die rausgekippt, die eben nicht Digital Natives waren, sondern praktisch offline geboren und offline gestorben. So.
Ja, bitte.
Also dem Geschäftsmodell von einer Agentur wie euren liegt ja die Annahme zugrunde, dass eine Originalität, Kreativität idealerweise stark korreliert, auch mit dem Erfolg der Kampagne dann. Jetzt überspannt die Historie der Agentur ja Jahrzehnte. Das heißt, wir reden von Zeiten vor Performance Marketing und vor Attribution, Wirkungsnachweis etc. Wie hat sich das bemerkbar gemacht in den Gesprächen und in der Arbeit mit den Kunden? Hat sich das Anspruchsdenken da verändert? Und wie geht man im Alltag damit um, dass wir alle wissen, nicht immer die originellste Idee auch die ist, die nachher die Kohle in die Kassen der Kunden reinspült?
Tatsächlich hat sich sehr, sehr viel verändert und eine Sache war dabei ganz wesentlich. Also insbesondere natürlich durch die Digitalisierung. Und zwar hat sich der Fokus verändert, also der Fokus des Marketings. Bis dahin, und wir haben ja vorhin über die 70er, 80er, 90er Jahre gesprochen, war Kreativität King. Das heißt, Kreativität war das Suchkriterium Nummer eins, wenn es darum ging, eine Agentur auszusuchen. Plötzlich redeten die Werbungtreibenden mehr über Technologie als über Kreativität. Also Kreativität war plötzlich eher so Töpferkurs, also so irgendwie nice to have, aber nicht Must. Aber Must waren die neuesten, die innovativsten Wege, Botschaften zum Kunden zu bringen. Ich finde, dass diese Technikfixierung und eben auch die eben einhergeht mit dem nicht mehr ernst nehmen von kreativen Lösungen dazu geführt hat, dass wir heute hochtechnologisiertes Marketing haben, was todlangweilig geworden ist. Also ich finde schon hart, was ich so an Werbung wahrnehme. Und ich glaube, dass ich bin ja seit 6, 7 Jahren, bin ich ja gar nicht mehr aktiv. Und ich nehme das heute so wahr wie ein Verbraucher. Und ich finde, was mir da so begegnet, gerade in einer Zeit, wo Werbung sich sehr anstrengen müsste, überhaupt noch wahrgenommen zu werden, überhaupt noch relevant zu werden, ist sie so langweilig wie noch nie geworden. Und an der Stelle sehe ich schon eine Gefahr, dass sie sich so ein bisschen in der Irrelevanz verabschiedet. Ich glaube dran, dass Kreativität wiederentdeckt wird, aber natürlich nicht Firlefanz-Kreativität, sondern natürlich wirksame Kreativität. Der Sixt ist ja tatsächlich auch der Meinung, dass die Werbung ganz wesentlicher Erfolgsbeitrag war. Und als ich für Sixt angefangen habe, war das praktisch ein bayerischer Autovermieter. Also die waren gerade dabei, so ein bisschen national zu werden, aber das waren Autovermieter in Bayern. Und die großen Marken hießen Europcar und Avis und Hertz. Und also Sixt war ein Angreifer. Und heute ist Sixt in Amerika groß, in Europa Nummer eins. Also ist eine Weltmarke geworden. Und selbst Herr Sixt sagt, Werbung war ein wesentlicher Treiber von diesem Erfolg. Umgekehrt war Sixt auch für unseren Erfolg sehr wichtig, muss ich allerdings sagen.
Eine Frage würde ich gerne noch zulassen und ich sehe, da hinten ist schon eine Hand.
Beate Rheinische Fachhochschule Köln. Ich habe eine Frage, die so ein bisschen in die Phase geht, viele Menschen, die sehr erfolgreich sind und so in der dritten Lebensphase sich befinden, ein bisschen zurückblicken auf ihr Leben, sagen häufig, ach, ich habe mein Privatleben doch vernachlässigt, ich habe sehr viel gearbeitet, ich habe Familie vernachlässigt. Wenn man das jetzt nochmal zurückblickt, was würdest du etwas anders machen?
Endlich mal eine Frage, wirklich herausfordernd, also wo mir die Worte fehlen.
Natürlich stellt man sich diese Fragen dann irgendwann. Und ich muss sagen, dass ich hatte ja vorhin dieses dritte Erweckungserlebnis vor genau 50 Jahren an meinem ersten Arbeitstag als Werbetexter. Da habe ich Feuer gefangen und dieses Feuer ließ mich praktisch 45 Jahre lang nicht mehr los. Und erst als ich dann rausgegangen bin aus der Agentur, also aus diesem täglichen Stress, habe ich eigentlich festgestellt, wie schön das Leben auch jenseits von einem Beruf sein kann und wie schön es ist, mal Zeit zu haben. Also ich genieße das total und denke mir natürlich auch, okay, du hast eigentlich nie Urlaub gemacht, du kennst fremde Länder nicht, weil du nie dort warst, weil du hast dir das nie gegönnt. Du hast also viele Freunde, die sind in den Sommermonaten, sind sie jedes Wochenende bei einer Hochzeit irgendwo. Und das hast du immer alles abgesagt und so weiter. Hast auch nicht viel Freundschaften von damals. Also da hadere ich schon ein bisschen damit. Umso mehr freue ich mich, dass ich das jetzt habe. Und das kam jetzt überhaupt nicht zu Wort. Ich habe ja auch nicht drüber gesprochen. Aber ich mache ja seit 7 Jahren Konzeptkunst. Und ein Thema, was mich sehr beschäftigt, also was ich auch umsetze, jetzt gerade demnächst wieder mit einer neuen Ausstellung in Hamburg, ist das Thema Zeit und wie wir die Zeit verbringen, wie wir die Zeit nutzen. Und mein bisher erfolgreichstes Produkt oder mein bisher erfolgreichstes Werk ist eine digitale Skulptur, die die verbleibenden Sekunden deines Lebens abzählt, also nach durchschnittlicher Lebenserwartung. Und die Uhr nenne ich die Carpe Vitam Clock. Und das ist eine permanente Erinnerung, das Beste aus seinem Leben zu machen. Und also die zählt eben diese Sekunden ab. Und bei Null zählt sie wieder hoch. Und alle 10 Sekunden kommt still alive, it's a gift. Also das heißt, als Motivation, die Uhr zu überleben. Also durch Vorsicht und durch Achtsamkeit und so weiter.
Dann haben wir die letzte Frage noch aus dem Chat. Finde ich ja auch spannend. Gab es Zeiten, in denen du gedacht hast, dass du dein kreatives Mojo verloren hast? Und wie gingst du damit um?
Es ist interessanterweise fast ein bisschen umgekehrt. Je länger man in der Kreativwirtschaft arbeitet, also je länger man als Kreativer arbeitet, desto sicherer wird man, dass die Kreativität einen nicht verlässt, weil man dann gelernt hat, okay, es gibt mal 3 Wochen, wo dir nichts einfällt und dann kommt wieder ein Tag, wo dir ganz viel einfällt und das in so einer Regelmäßigkeit, dass ich immer wieder das Vertrauen hatte, dass sich da noch was dreht. Und ich glaube schon, dass man, übrigens auch eins der Kapitel befasst sich mit wann ist man kreativ auf dem Zenit? Gibt es den Zenit überhaupt? Und was ist danach? Ich glaube schon dran, dass Kinder am kreativsten sind und dass ihnen durch Schulsystem, durch den sogenannten Ernst des Lebens, durch Gehorsam und so weiter Kreativität praktisch abtrainiert wird. Und im Erwachsenenleben wird es dann noch schlimmer. Dann kommt Karriere, dann kommt eben Familienplanung, dann kommt irgendwie so der Zwang, ein systemrelevantes Mitglied der Gesellschaft zu sein und so. Und plötzlich belastet auch der Rucksack an Erfahrungen. Der wird auch immer schwerer. Also das heißt, man hat immer mehr Erfahrungen, man weiß immer mehr, was nicht geht, was nicht funktioniert, was noch nie funktioniert hat und so weiter. Das sind schon belastende Elemente. Das heißt, Kreativität nimmt im Verlauf des Lebens eher ab. Aber das Zutrauen, dass man als Kreativer Ideen, dass wieder Ideen kommen, das ist sehr stabil bzw. nimmt zu.
Lieber Jeremy, zum Abschluss, gibt es eine Botschaft, die du uns heute deinen Zuschauern mitgeben möchtest? Eine einzige?
Ja, ich möchte eine Banane essen.
Also, bitte, das sind deine.
Den ganzen Tag nichts gegessen.
Ist das deine Botschaft?
Ja.
Okay. Und an dieser Stelle überreichen wir eigentlich üblicherweise ein kleines Geschenkchen in Form von einer Flasche Wein, ein Buch. Irgendwie fanden wir das heute nicht so ganz so passend. Wir möchten dir natürlich trotzdem als Dankeschön etwas mitgeben. Und wir haben im Namen des Clubs und natürlich auch in deinem Namen an dein Herzensprojekt in der Kinderstation im Tschad eine Spende hinterlegt.
Ja, das ist lieb. Das
sehr gerne. Und dann diese drei Bananen, die...
Genau. Das hatte ich vergessen bei dieser Carpe Vitam Clock. Also ich habe schon über 85 verkauft. Heute kam gerade wieder eine Bestellung. Und für jede verkaufte Uhr spende ich 1.000 Euro an das Land mit der niedrigsten Lebenserwartung. Und das ist der Tschad mit 52 Jahren. Und das traurige Geheimnis dieser Zahl ist Kindersterblichkeit. Also die Chance, dort 5 Jahre alt zu werden, ist 50-50. Also die Hälfte schaffen es nicht. Und ich unterstütze dort ein Kinderkrankenhaus, habe eben auch schon eben 80.000 dahin überwiesen. Und ich freue mich super, dass ihr dem gefolgt seid.
Natürlich. Jeremy, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu uns in den Club gereist bist. Bis ganz bald.
Vielen Dank.
Dankeschön. Das war unsere besondere Clubcast-Folge mit der Highlight-Veranstaltung vom 8. Oktober aus dem Marketing-Club Köln-Bonn mit Jeremy von Matt. Ich hoffe, ihr konntet Impulse, Aha-Momente und vielleicht auch ein wenig Mut zum kreativen Ungehorsam mitnehmen. Und wenn ihr noch tiefer einsteigen möchtet, kann ich euch auf jeden Fall sein Buch mit dem Titel »Am Ende – Erlebnisse und Erkenntnisse aus meinem kreativen Leben« nur empfehlen. Ein großes Dankeschön an alle, die diesen Abend möglich gemacht haben, auf und hinter der Bühne und vor allem an unseren Bundesverband der Marketingclubs. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Clubcast, schreibt uns euer Feedback oder eure Fragen. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Bis zur nächsten Folge und bis bald. Bleibt kreativ, bleibt neugierig und ja, bleibt unzufrieden.